BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Und ich habe heute die Ehre mit einer sehr geschätzten Kollegin. Normalerweise stellt sie die Fragen. Sie zeigt Geschichte und Geschichten. Sie zeigt Menschen und ihr Leben, ihr Schicksal. Lässt Menschen erzählen. Und heute erzählt sie ein bisschen was über sich selber und ihre Arbeit. Grüß Gott und herzlich willkommen, Dr. Sibylle Kraft.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Sibylle Kraft ist gebürtige Münchnerin, Geschichtsstudium, Germanistik, Soziologie. Nach ihrer Promotion haben sie Lehraufträge gehabt an den Universitäten in München und Innsbruck. Seit 1983 arbeitet Sibylle Kraft als Autorin und Regisseurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir kennen sie vor allem durch historische Dokumentationen, Denkmalfilme oder Porträts über bayerische Volksschauspieler. Der konkrete Anlass für unseren heutigen Ratsch ist der neue Film von Sibylle Kraft. Den gibt es zu sehen am kommenden Sonntag, 19:15 Uhr, BR-Fernsehen, in Unter unserem Himmel. Und der neue Film heißt Damals durch die Nacht. Frau Kraft, ja, machen Sie uns doch gleich mal ein bisschen Laune über diesen Film. Um was geht's? Durch die Nacht? Wo und wann?
Ja, das ist eine hoffentlich ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreise durch das Nachtleben der 50er und 60er Jahre in München. Und es beginnt mit Einbruch der Dämmerung, mit dem Ladenschluss und dem Feierabendverkehr und zieht sich durch den Abend mit dem Aufbruch der Abendschichtler und Nachtarbeiter und geht dann durch die ganze nächtliche Vergnügungsindustrie und durch die Nachtarbeiter bis hin zu den in der Früh, wenn die letzten Nachtschwärmer heimtorkeln und die Straßenkehrer dann die Hinterlassenschaften der Nacht wegräumen müssen. Ja, also eine nostalgische Reise in diese Welt, die zum Teil versunken ist. Zum Teil erkennt man sie noch in Resten wieder. Ich hoffe, es wird vergnüglich.
Ich habe den Film vorab natürlich schon gesehen und muss sagen, war sehr beeindruckt. Alles in Schwarz-Weiß. Ja, über diese Dokumentation reden wir, aber dann auch allgemein übers Filmemachen.
Gerne.
Und auch über Ihre vielfältigen anderen Tätigkeiten. Die Historikerin und Dokumentarfilmerin Sibylle Kraft. Sie hat einen neuen Film erstellt, einen Dokumentarfilm, zu sehen am kommenden Sonntag in der Reihe Unter unserem Himmel. Aber bevor wir zum Film hier genau eintauchen und uns da den Mund ein bisschen wässrig machen lassen und Vorfreude entwickeln, müssen Sie ein bisschen was über sich selber natürlich erzählen. Ich bin jetzt heute dran und Sie ein bisschen ausfragen. Ich habe es schon gesagt vorhin, ein Münchner Kindl, Germanistik, Soziologie, Geschichte studiert. Wie sind Sie da hineingeraten? Wenn wir ein bisschen, tun wir bei Ihnen schon gleich mal eine kleine Zeitreise machen in der eigenen Biografie.
Ja, ich stamme tatsächlich aus einer alteingesessenen Münchner Familie. Und wir haben in Rammersdorf gewohnt und später dann in Fürstenried. Und ich bin Jahrgang 1958, sodass ich also ein Stück weit auch Zeitzeugin bin für diesen Film, das Nachtleben Ende der 50er und 60er Jahre. Damals allerdings war ich ja noch ganz klein und habe hoffentlich in der Nacht geschlafen. Aber so ein bisschen was habe ich schon mitbekommen an Atmosphäre aus dieser Zeit. Und ja, ich habe dann in München studiert und bin dort auch geblieben. In der Zwischenzeit bin ich im Isartal, da hat es mich aus privaten Gründen hin verschlagen, aber mein Herz hängt immer noch in München.
Und da hören wir doch gleich mal in den Film rein, weil Sie sagen, ja, haben Sie als Kind mitgekriegt, was in dem Film dargestellt wird. Und der Film geht nämlich so los. Hören wir uns mal an.
Nineteen hundred gibt es in München noch mehr als 600 Gaslaternen. Angezündet werden sie vom Stangerl. Wenn er mit seinem Radl durch die Straßen fährt, ist es für die Kinder Zeit, nach Hause zu gehen.
Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm. Es ist 18:30 Uhr.
Mit entspannenden Klängen läutet der Bayerische Rundfunk den Abend ein. Nach einem Tag im Büro, in der Fabrik oder im Geschäft trifft man sich damals nicht zur Afterwork-Party, sondern zu einem gemütlichen Feierabendbier, zu einem Ratsch mit neuen Freunden und alten Bekannten oder zu einer Runde Schafkopf.
So beginnt der Film von Sibylle Kraft, damals Durch die Nacht. Ja, Sie haben mit dem Stangerlmo geht's los, den haben Sie also selber als Kind dann auch noch mitgekriegt.
Tatsächlich ja. Also ich habe noch Erinnerungen an den Gaslaternenanzünder. Und wer den jemals gesehen hat, dem wird es auch nie mehr aus dem Bewusstsein gehen. Das muss man sich vorstellen. Also in meiner Erinnerung war das eben ein alter Mann, der auf dem Radl von Gaslaterne zu Gaslaterne mit einem ganz langen Stangerl gefahren ist und dort mit der Hand jede Gaslaterne einzeln angezündet hat. Und das ist also wirklich ein magisches Bild. Und als ich das bei meinen Recherchen für diesen Film im Fernseharchiv so einen Ausschnitt gefunden habe, habe ich mich unbändig gefreut, weil das ist was ganz Kostbares. Und tatsächlich, ich habe noch nie eine andere Szene von einem Gaslaternenanzünder, also eine dokumentarische aus München, außer dieser in unserem BR-Archiv gefunden. Und das ist ein ganz besonders kostbarer Schatz, den man hier
wirklich
sehen kann.
Ein Archivschatz in Bild und Ton, was Sie da gehoben haben.
Ja.
Bevor wir zum Film aber noch intensiver kommen, muss ich schon in Ihrer Biografie noch ein bisschen stöbern. Also Sie sind in München dann Abitur gemacht und ja, haben Geschichte studiert. Mhm. Wie kam es zu dieser Liebe?
Oh ja, also die kam hauptsächlich durch meine Oma. Meine Oma war eine sehr lebenskluge Frau, die mir ganz viel erzählt hat von früher, immer vom Krieg auch und von der Vorkriegszeit. Also ich bin mit Oral History, wenn man so will, aufgewachsen, also mit mündlicher Geschichtserzählung. Und ich fand diese Geschichten, die die Oma vom Luftschutzbunker, von Trambahnfahrten im Krieg, bei Bombenangriffen und was auch immer erzählt hat, die fand ich immer total spannend. Und so bin ich ganz natürlich in diese Geschichtswelt eigentlich hineingekommen. Und als ich dann in der Schule Geschichte gehabt hat, da waren mir schon so viele Dinge durch die Erzählungen meiner Großmutter vertraut. Und für mich gab es eigentlich von Anfang an nichts anderes, als mich in die Geschichte einzugraben. Ja.
Man kann es ja dann, wenn ich es recht weiß, im Geschichtsstudium ein bisschen spezifizieren, aufdröseln, neuere Geschichte oder wie nennt sie es korrekt?
Ja, neuere Geschichte oder Zeitgeschichte. Ich habe hauptsächlich das 19. Jahrhundert zunächst bearbeitet und bin dann aber zunehmend ins 20. Jahrhundert gerutscht. Auch also Kriegs- und Nachkriegszeit, das ist jetzt im Moment so mein Spezialgebiet. Und und das war das Studium und dann ist aber parallel gleich das Bayerische Fernsehen auch gekommen. Auch während des Studiums habe ich schon im BR gejobbt und erste Filmberichte gemacht. Und ja, und so lief das immer parallel und jetzt in Unter unserem Himmel bei der Reihe damals ist es halt so wunderbar, dass ich so diese zwei Seelen in meiner Brust, das journalistisch-filmische und das historische, sehr schön verbinden kann.
Damals Durch die Nacht, zu sehen am kommenden Sonntag, BR-Fernsehen Unter unserem Himmel. Mit der Nacht haben Sie sich aber auch, habe ich gesehen, in Ihrer Biografie schon während des Studiums befasst gewissermaßen. Geschichtsstudium, Germanistik, Soziologie, und in Geschichte haben Sie promoviert, Dissertation geschrieben, was dann auch beim Hugendubel Verlag als Buch erschienen ist, und ein ziemlich spannendes oder auch schlüpfriges Thema. Zucht und Unzucht heißt's.
Ja, Sie steigen aber schwer in die Tiefen und Untiefen meiner Vergangenheit ein. Das war eine Doktorarbeit in neuerer Geschichte über Prostitution und Sittenpolizei im München der Jahrhundertwende. Und mich hat damals einfach ein Thema interessiert, das nicht schon 150 Mal behandelt worden ist, sondern wo man also wirklich nur selber erforschen konnte in den Archiven. Und so bin ich auf dieses Thema gestoßen, ein scheinbar zeitloses Thema wie das der Prostitution, doch herauszufinden, wie zeitgebunden es aber dann doch wiederum war und ist, und das eben anhand dieses Großstadtmilieus der Jahrhundertwende. Und damit habe ich auch einige Zeit meines Lebens in den Archiven verbracht und bin dann später ins Archiv des Bayerischen Fernsehens dann eingetaucht für die damals rein. Also irgendwie scheint mich dieser Ort magisch anzuziehen.
Ein Archiv, aber natürlich haben Sie dann als Akademikerin, als ausgebildete Historikerin schon einen entsprechenden Hintergrund, um mit solchen Institutionen oder was man davor findet, auch ein bisschen ökonomisch und rationell zu arbeiten. Sie wissen, wie man sich da bewegt, auf was man Wert legen muss und so weiter.
Ja, also für die Filme ist das natürlich schon sehr hilfreich, also bei der Recherche. Aber mir geht es in meiner filmischen Arbeit in Unter unserem Himmel vor allem darum, dass man Geschichte jetzt nicht hochtrabend wissenschaftlich daherkommen lässt, sondern allgemeinverständlich und auch ein bisschen unterhaltsam vermittelt, ohne den erhobenen geschichtlichen Zeigefinger einer Lehrkraft, sondern dass man vergnüglich Geschichte darstellt und vermittelt. Und das ist der Sinn dieser Reihe damals.
Auf die Reihe kommen wir gleich nochmal eingehender zu sprechen. Ich möchte nochmal in Ihrer Biografie kurz verweilen nach dem Studium, weil Sie gerade sagen, Geschichte vermitteln. Sie haben selber Geschichte vermittelt, auch wiederum an der Uni als mit Lehraufträgen in München und Innsbruck. Wie kam es da dazu?
Ja, ich war eine Zeit lang hin und her gerissen, ob ich nicht doch in der Wissenschaft bleiben soll und halt Unidozentin und Professorin werden soll und oder in den Journalismus gehen soll lieber. Und ich habe während des Studiums schon beim Bayerischen Rundfunk angefangen zu jobben und früher bei der Abendzeitung gearbeitet. Und das lief lange Zeit parallel, auch während der ganzen Promotion. Immer wenn es mir dann doch zu langweilig geworden ist im Archiv, bin ich ausgebüxt und zum BR und habe da wieder einen Filmbericht für die Abendschau oder für Land und Leute gemacht. Und aber nach der Promotion musste man sich dann einfach irgendwann mal entscheiden. Und ich habe zwar einige Lehraufträge dann an der Uni gehabt, aber mich letztendlich für den Journalismus entschieden und im Himmel meine Heimat gefunden im Bayerischen Fernsehen. Und da bin ich auch ganz froh drüber.
Eine schöne Formulierung für diese Redaktion: im Himmel die Heimat gefunden. Das kann nicht jeder sagen. Wie würden Sie beschreiben die Faszination von Geschichte und die Faszination von Journalismus für Sie persönlich und wie Sie das eben für sich selber verbinden und vereinen?
Naja, also ich merke halt, wenn ich bei uns im Fernseharchiv sitze und mit diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen zu tun habe, dann tauche ich ab. Und mir macht es Spaß, mit diesen Materialien zu arbeiten. Und bei so einem Film, wie jetzt dieser Damals durch die Nacht, das ist ein Dreiviertelstundenfilm, aber da stecken über 50 Filme und Filmreste drin, die eben zu einer Collage zusammengefügt worden sind, sodass man das aber möglichst am Ende, dass es so elegant ist, dass man das gar nicht mehr spürt und meint, es ist sozusagen ein einzelner Guss. Film aus Aha. einem Guss. Und das ist die Kunst dabei, also dass man also hier nicht irgendwas nur einfach so aneinander hängt, sondern ja, bestenfalls schön komponiert und einen Sog entwickelt, der den Zuschauer reinzieht und nicht mehr loslässt. Und ja, also probieren Sie selber aus, ob es funktioniert hat oder nicht.
Dann machen wir jetzt, müssen wir kurz abschweifen, das ist bei uns im Ratsch immer möglich und auch das Schöne dran, wie ich finde. Hermann Ney, das Bild können wir jetzt nicht mitliefern, das müssen Sie am Sonntag sich im BR-Fernsehen anschauen oder ab morgen steht der Film schon in der Mediathek, wenn ich es recht weiß.
Ja.
Ja, aber das klingt zum Beispiel so, in was die Sibylle Kraft alles zutage gefördert hat aus unserem Archiv.
Kommen Sie bitte zu mir her. Sie kriegen da wieder einen neuen Appartementen in der Residenzstraße 22. Da haben Sie einen Schlüssel für die Haustüre und zum Rollladen. Zu kontrollieren sind zwei Schaufenster im Hausgang und Keller, sämtliche Türen und Fenster auf Verschluss und Unversehrtheit prüfen. Den Rollladen müssen Sie um 23.30 Uhr schließen.
Rasanter Aufbruch der Nachtwächterflotte. 1960 gibt es in München etwa 1000 Wachleute. Meist sind es ältere Männer, die ihre Rente ein wenig aufbessern. Bei ihren nächtlichen Kontrollgängen versuchen sie den Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Das war jetzt auch eine bekannte Stimme aus dem Bayerischen Rundfunk, sowohl Hörfunk als auch BR-Fernsehen, die Ilse Neubauer, die für ihren Film hier die Stimme geliehen hat. Sibylle Kraft, erklären Sie uns doch nochmal grundsätzlich, um was geht's in dieser Reihe damals? Seit wann gibt's die? Sie haben ja schon viele, viele Dokumentationen dafür gemacht.
Ja, also tatsächlich, es sind in der Zwischenzeit weit mehr als 50 Filme von mir entstanden in dieser Damals-Reihe. Und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Einmal eine rein Schwarz-Weiß-Collage, wie jetzt Damals durch die Nacht. Und die andere Form ist, dass ich Schwarz-Weiß-Material mit neu gedrehtem Material kombiniere und so dem historischen Wandel nachspüre und vergleiche, was war früher und was ist heute und das gegenüberstelle. Also das sind die zwei verschiedenen Formen des Damals unter unserem Himmel.
Seit wann gibt es die Reihe? Haben Sie das parat?
Also eigentlich seit so ziemlich, seit ich angefangen habe, für den Bayerischen Rundfunk zu arbeiten oder zumindest in den Himmel gekommen bin. Das war dann ja so Mitte, Ende der 80er Jahre. Ja, seither gibt es das und ja, freut sich zunehmender Beliebtheit, glaube ich, dass man diese Stücke aus dem Fernseharchiv, die werden ja immer mehr zur Geschichte und werden damit auch immer kostbarer.
Ich habe es bei uns im Internet gelesen als Ankündigung für unseren heutigen Ratsch. Da ist es so schön formuliert worden, seltene Schätze aus dem Fernseharchiv. Und das, denke ich, ist nicht übertrieben, wenn man diese Formulierung verwendet.
Ja, also das stimmt. Ich bin ganz glücklich, dass es Kollegen früher gegeben hat, die Gott sei Dank so viele Szenen gerade noch festgehalten haben, bevor sie nicht mehr zu überliefern waren, wie eben zum Beispiel der Stangalmo mit den Gaslaternen oder Zeitungsausrufer am Stachus wo, mit der Verdrusslinie, der Linie 8, die da im 12-Minuten-Takt damals am Stachus, dem verkehrsreichsten Platz Europas, gefahren ist. Also es sind so viele einzelne Momente bis hin zur Isar 12 und bis Szenen, wo das Fernsehen bei Polizeieinsätzen dabei war. Heute undenkbar, aus Datenschutzgründen und Persönlichkeitsrechtsgründen. Aber die haben da damals voll mitgedreht, wenn irgendwelche Polizeikontrollen waren. Also das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das ist jedes Mal ein unglaublicher Glücksmoment, wenn man nach tagelangem Grusteln und Suchen im Fernseharchiv dann solche Perlen rausfischt und sie dann im Kopf für einen neuen Film zusammensetzt. Mhm.
Also man kann sagen, sie tun aus diesen Schätzen was Neues komponieren. Ein schönes Bild, finde ich.
Ja, das ist mir auch wichtig. Also es gibt ja jetzt so viele Filmwiederholungen, auch Schwarz-Weiß-Wiederholungen, die halt eins zu eins einen Film aus dem Archiv nehmen und dann wieder herzeigen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, als man weniger produzieren konnte, hat man also zu dieser Notlösung gegriffen. Also das ist mir persönlich jetzt also sozusagen zu wenig, sondern ich möchte einen eigenen neuen Film erschaffen, eine Collage, eine Art Gesamtkunstwerk aus Geräuschen, Musik, O-Tönen von damals, um so einen eigenen Blick in die Vergangenheit zu entwickeln.
Da zeigt sich natürlich dann auch wieder ihr profundes Geschichtswissen und auch ihr Bemühen und ihr Wollen, dass man Geschichte eben nicht mit erhobenem Zeigefinger vermittelt, sondern teilweise auch eben sehr spielerisch und leicht.
Ja, also das finde ich ganz wichtig, weil ich will ja auch Spaß an der Geschichte haben und diesen Spaß an der Geschichte auch vermitteln. Und dazu ist jetzt nicht nur meine Arbeit wichtig, sondern Filmarbeit ist ja immer eine Teamarbeit. Und in dem Fall kommen auch viele Kollegen und deren Talente da mit zum Tragen. Sie haben die wunderbare Ilse Neubauer erwähnt als Sprecherin, die eine kongeniale Stimme dazu ist, weil sie halt auch schon eine ältere Stimme ist. Und der nimmt man das ab, der Zuschauer, wenn er die Ilse hört, dass es wahr ist, was sie sagt. Ja, also da würde jetzt eine ganz junge Stimme nicht dazu passen. Und wir haben wunderbare Geräuschemacher beispielsweise, die aus diesen ganzen Filmresten, die zum großen Teil ohne Ton sind, die nachvertonen und die historischen Geräusche versuchen noch zu rekonstruieren. Oder unsere Musikberater, die richtige zeitgenössische Musik dann dazu raussuchen, sodass das eben, also es ist ein sehr stimmiges Werk,
hoffentlich. Neue Komposition aus dem, was man schon hat und neu zusammengestellt. Ja. Und wir können uns das ja hier schön erlauben und hineinschnuppern und ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was Sie in diesem Film alles zutage gefördert haben. Und das klingt dann zum Beispiel so, weil wir haben ja im eigenen Haus auch Möglichkeiten, uns selber mal zu zeigen, wie der BR vor 60 Jahren ausgeschaut hat und geklungen hat, nämlich so.
Im Hörfunk läuft währenddessen das Abendprogramm, bei dem sich der Moderator seinen eigenen Reim macht auf die damaligen Abrüstungsverhandlungen.
Hören wir nun von Rudolf Schock das Lied Freunde, das Leben ist lebenswert, denn jeder Tag kann Schönes uns geben, jeder Tag ein neues Erleben, jede Stunde verjüngt sich die Welt, die herrliche Welt. Tja, und Herr Mikoyan und Herr Dalles, die beraten hoffentlich alles, auf das die herrliche Welt nicht wieder mal in Scherben fällt.
Kontrollfahrt von Isar 12. In den einschlägigen Vergnügungsvierteln zwischen Hauptbahnhof und Hofbräuhaus schaut alles friedlich aus. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Es macht Laune und man kriegt jetzt schon einen Eindruck, nur akustisch, was wir dann auch optisch und über die Augen am Sonntag im BR-Fernsehen noch genießen können.
Und dabei muss man sich jetzt dazu die Autos beispielsweise vorstellen. Also vorhin haben wir den Ausschnitt gehört mit der Münchner Wach- und Schließgesellschaft. Und die sind damals mit einem Gokomobil ausgerückt. Ja, kann man sich überhaupt nicht mal vorstellen. Oder das Einsatzkommando von der Funkstreife kommt mit dem Opel Blitz. Die wunderbaren Einsatzwägen von Isar 12, also mit Opel Taunus und Opel Kapitän. Also es ist großartig, was man ja, also da halt dann auch sehen kann, was wir jetzt nur haben hören können.
Dazu braucht es natürlich dann kundige Menschen, die sich eben in Archivarbeit auskennen. Und da haben wir natürlich mit der Historikerin Sibylle Kraft jemanden an der Hand, der das auf wunderbare Weise leistet und gerne macht und gerne vermittelt. Eine Zeitreise machen wir und wir wollen akustisch halt schon ein bisschen Laune machen drauf. Ab morgen gibt es den Film in der Mediathek und am Sonntag im BR-Fernsehen zu sehen, abends 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr. Und Frau Kraft, ja, machen wir nochmal Laune. Ich habe einen Ausschnitt dabei. Wir treffen die Ernie Singerl, die kommt auch vor im Film und so wie man sie gar nicht mal so sehr in Erinnerung hat. Und das klingt so.
Angst zu meinem Gleichen? Gut, gell, ja. Was meinen Sie, was ich für Chancen habe bei den Männern mit dem Gewand? Ja, sogar bei den Ausländern. Wissen Sie, auf was ich spitzen tät? Auf einen Engländer. Ja, oder auf so einen richtigen Lord. Das wäre halt das... Sie will mich nicht austauschen, sitzt da hinten. Ne? Geht ihm, schaut doch der Lord aus sämtlichen Nasenlöchern. Aus den Bullaugen seines mittelprächtigen Gefrieses. Hey, Ladi, Ladi bei, du warst mein Fall, Milord. Schau nur mal richtig her, ich lern dir Bohrisch und dann noch ein bisschen mehr. Dann wird geküsst, Milord, das Kratzer zischt, Milord. Ich kann's nicht schlecht, Milord, dir mach es recht, Milord. Du weißt mir gut, Milord, du standst nach meinem Sinn. Es kocht mein Blut, Milord, wie eine innere Waschmaschine.
Die Ernie Singerl. Wo war diese Aufnahme? Wo hat sie gesungen?
Das war im Platzl, denn die Ernie hat jahrzehntelang im Platzl auch gearbeitet. Sie ist ja damals dort auch entdeckt worden vom Weißviertel und ist im Platzl für viele Jahre treu geblieben. Und damals war sie noch so eine junge bayerisch adrette Chansonette. Also großartig. Mhm.
Da machen wir schnell einen Schwenk oder auch nicht so schnell, weil Ernie Singerl gehört auch zu unseren großen Volksschauspielern, die es so heutzutage gar nicht mehr so gibt, wenn ich mir das sagen traue. Aber Sie kennen sich aus mit Volksschauspielern, haben auch schon ein Buch drüber gemacht.
Mhm, ja, das war auch eine Reihe in Unter unserem Himmel mit Volksschauspielerporträts. Ich weiß gar nicht, ich glaube so an die 20 oder so, die da entstanden sind. Ja, von Ludwig Schmidt-Wildi über Michel Lang, Gustl Beyerhammer, Toni Berger bis hin zu Ruth Kappelsberger und zum Helmut Fischer. Und ja, da habe ich diese Porträts zuerst fürs Fernsehen gemacht und dann daraus ein Buch geschrieben. Ja.
Ich habe es gelesen, was sehr treffend, finde ich, auf Sie passt als Begriff: Chronistin des Wandels. Also das ist Ihnen schon ein Anliegen, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu beobachten, zu beschreiben und vielleicht auch entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen.
Mhm. Naja, das ist das, was man, was die vornehmste Aufgabe eigentlich eines Historikers, einer Historikerin sein sollte, dass man ja diesem geschichtlichen Wandel mal nachspürt und Erklärungen dafür liefert oder es zumindest mal dokumentiert und festhält und ja, in dem Falle dem Zuschauer vor Augen führt und ja, also dass man sich bewusst wird, dass nicht alles schon immer so war, wie es jetzt ist, sondern dass es geworden ist und dass sich auch Dinge ja verändern und Verluste sich einstellen, aber hoffentlich auch Gewinne.
Wie entscheiden Sie, an welches Thema Sie rangehen? Was leitet Sie da, was lenkt Sie da oder was gibt Impulse? Wo kommen Anregungen her, dass Sie sagen, da dafür interessiere ich mich? Weil ich meine, Geschichte ist ja ein Feld letztlich uferlos.
Ja, also ich habe immer den Schwerpunkt auf der Alltagsgeschichte. Also mich interessieren so weniger die Haupt- und Staatsaktionen und die großen Politiklenker in der Vergangenheit, sondern mich interessiert, wie haben die Menschen gelebt und was haben sie gemacht und gedacht. Und wie hat sich das verändert? Also das finde ich das Spannende daran. Und die Auswahl, das geben die Filmüberreste vor, die ich im Archiv finde. Ich kann ja nur das sozusagen zeigen und zusammenstellen und neu aufbereiten, was ich schon einmal im Rohstoff habe. Mhm. Also nur das, was Kollegen und Kolleginnen früher dokumentiert haben und festgehalten haben für die Nachwelt, mit dem kann ich jetzt arbeiten und das eben neu zusammenstellen und aufbereiten. Und also das Archiv gibt mir sozusagen die Auswahl schon vor. Mhm. Und ja, und dann muss man sich halt überlegen, welche Themen sind ergiebig und welche weniger. Und ja, dann ergibt sich das ganz automatisch, in welche Richtung man geht. Mhm.
Eine ganz andere Facette, möchte ich sagen, in Ihrer Tätigkeit ist die, dass Sie ja selber auch als Moderatorin unterwegs waren, schon in vielen Sendungen, nämlich in der Reihe Zeitzeugen auf ARD Alpha. Das ist jetzt dann aber doch, ja, da sind wir anders unterwegs. Da haben Sie ein Gegenüber, so wie mir zwei jetzt gerade. Mhm. Ich versuche Sie zu löchern und was, wobei im
ich mache es lieber umgekehrt, ja.
tun Sie uns doch ein bisschen erzählen aus dieser Reihe Zeitzeugen. Auch ganz was Spannendes, was Sie da schon viele Sendungen gestaltet haben.
Ja, also tatsächlich die Arbeit mit Zeitzeugen ist mir sehr, sehr wichtig. Privat, wie beruflich, wie ehrenamtlich. Das zieht sich eigentlich durch mein Leben. Und wenn Sie so wollen, war die erste Zeitzeugin meines Lebens meine Oma, die mir eben von den früheren Zeiten von Kindesbeinen an erzählt hat und mich für diese Geschichten sensibilisiert hat. Und tatsächlich, ich höre gerne älteren Leuten zu, bei dem, was sie zu erzählen haben über ihr Leben und über ihre Vergangenheit. Ich finde das einfach spannend. Und ja, und so ist dann im engeren professionellen Sinne dann auch meine Arbeit in dieser ARD-Zeitzeugenreihe entstanden, Alpha-Forum, wo ich ja ganz viele Zeitzeugen vor allem aus der NS-Zeit und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit dann mit ihnen sprechen konnte und eben diese unmittelbaren Erinnerungen festhalten für die Nachwelt, weil die sterben uns jetzt weg und die müssen unbedingt noch festgehalten werden, diese Erinnerungen, bevor sie ganz verstummen, die Zeitzeugen.
Eine Chronistin des Wandels, so beschreiben Sie sich auch nicht ungern selber. Und Das sind Sie in all Ihren vielfältigen Tätigkeiten. Wir haben vorhin geredet ausführlich über die Sendereihe damals bei Unter unserem Himmel. Sie haben als Moderatorin auch schon viel gewirkt in der Reihe Zeitzeugen, ARD, beim Alpha Forum. Es gibt die Filmreihe Weibsbilder, wo Sie tätig sind. Und Sie sind eine Liebhaberin alter Häuser und da befassen Sie sich seit vielen Jahren auch mit der Historie von Bauwerken. Und auch da gibt es eine Reihe bei uns im BR.
Ja, genau. Das ist die Reihe Leben mit einem Denkmal, die ich ebenfalls in Unter unserem Himmel zeigen kann. Und da geht es darum, dass ich versuche, Menschen, die all ihre Liebe, ihre Zeit, ihre Kraft in die Erhaltung, in die Rettung eines historischen Baudenkmals zu stecken, denen möchte ich selber sozusagen eine Art Denkmal setzen mit dieser Reihe. Und es sind in der Zwischenzeit an die 25 Folgen, die immer unterschiedliche Häusertypen zum Thema haben. Also Mühlengeschichten, Turmgeschichten, Bauernhausgeschichten, Bunkergeschichten, Schlossgeschichten, also was auch immer. Immer wird ein Haustypus von mir vorgenommen und ich suche mir unterschiedliche Protagonisten, die eben was ganz Besonderes aus ihrem Denkmal gemacht haben oder gerade dabei sind. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, denn das sind auch Zeitzeugen, diese alten Häuser. Es sind halt stumme Zeitzeugen, die uns etwas von der Geschichte erzählen, von dem früheren Leben und Arbeiten und von der Handwerkskunst unserer Vorfahren. Also insofern spielt da die Geschichte schon auch wieder eine Rolle. Und diese Reihe liebe ich sehr.
Als Geschichte und Geschichtenerzählerin eben.
Wenn Sie so wollen, gerne.
Ja. Es hat einen Preis gegeben, das war, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, 2011. Das nennt sich Deutscher Preis für Denkmalschutz.
Ja, für diese Reihe Leben mit einem Denkmal, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Weil eben viel Herzblut Berufliches jetzt in dieser Reihe da steckt. Und wenn das deutschlandweit auch so gesehen wird, dann ja, also freut einen das einfach. Mhm.
Ich habe es vorhin schon gefragt mit für die Reihe damals, was leitet Sie in Ihrer Auswahl, auf welches Projekt oder auf welches Denkmal Sie zusteuern für den nächsten Film oder die nächste Dokumentation?
Ja, das sind die unterschiedlichen Haustypen. Im Moment recherchiere ich gerade zum Thema Stallgeschichten und suche in ganz Bayern nach interessanten Beispielen für eine neue Nutzung von denkmalgeschützten Stallungen, sei es der Kuhstall, der Pferdestall, der Ziegenstall, was auch immer. Und man kann draus machen ein Atelier, ein Lokal, eine Wohnung. Also wenn Sie interessante Beispiele für eine Umnutzung eines historischen Stallgebäudes haben und dazu sympathische, bodenständige Stallbesitzer, dann sagen Sie es mir. Ich bin gerade mitten in der Recherche und sammle Beispiele aus ganz Bayern.
Wie lang braucht man für so einen Film, sagt einer, der vom Radio kommt und mit Fernsehen gar nichts zu tun hat, zumindest fürs Machen?
Oh, das kann man so einfach gar nicht sagen. Manche Filme gehen schneller, andere ja, also fuchsen einen und man muss also länger dran arbeiten, bis man die besten Protagonisten dann zusammengefangen hat und die schönsten Beispiele gefunden hat. Also ja, schwierig, ungefähr ein Vierteljahr für so einen Dokumentarfilm, Pi mal Daumen. Aber meistens in unserem Beruf arbeitet man ja gleichzeitig an verschiedenen Themen, sodass das ineinander übergeht. Und aber so als Grobschnur kann man ungefähr sagen.
Ich finde es dann doch immer wieder erstaunlich, man als Konsument, als einer, der vor der Mattscheibe sitzt und sich da einen Film anschaut und sagt, aha, der ist in einer halben Stunde rum oder in einer Dreiviertelstunde, aber es steckt dann ein Vierteljahr Arbeit dahinter.
Ja, ja. Also gerade bei jetzt so einem Damals-Film wie jetzt diesem Damals durch die Nacht, unser Anlass für das Gespräch, also ich habe mir weit mehr als 100 Filme dafür im Archiv angeschaut und Filmreste und viele auch ohne Ton. Und also bis man sich da erst einmal durch dieses historische Filmmaterial wühlt, das dauert. Bis man dann eben diese Perlen findet und zusammenstellt, dann ist der Schnitt. Ich hatte eine wunderbare Cutterin bei dem Film, meine Lieblingscutterin, Silvia Navrot, die viele meiner Filme geschnitten hat. Und kommen eben die Geräuschemacher, Musikberater bis hin zur Sprecherin zusammen und dann der Text muss auch geschrieben werden, also nicht zu vergessen, das ist dann also nochmal doch einiges an Arbeit, was Recherche, aber auch das normale Schreibhandwerkszeug halt voraussetzt. Kurzum, also es steckt tatsächlich mehr Arbeit dahinter, als man sich das, also wenn es dann so vorbeiflimmert, so wirkt.
Sie sagen, man arbeitet dann auch, oder Sie jedenfalls, man arbeitet parallel und hat sozusagen mehrere Eisen im Feuer, ein bisschen so. Mhm. Was sind nächste Projekte bei Ihnen? Was steht so an? Mhm. Sofern man das schon ausplaudern darf, oder?
Ach ja, also neben den Stallgeschichten für die Denkmalreihe habe ich jetzt gerade einen Schwarz-Weiß-Damals-Film zu damals in der Osterzeit geschnitten. Da wartet die Textarbeit noch auf mich. Auch ganz interessant, viele Bräuche, die es in den 50er, 60er Jahren noch gegeben hat, sind inzwischen ausgestorben. Also auch da hat sich selbst in so einem traditionellen Feld wie bei den Festen, den religiösen, einiges verändert. Ansonsten sitze ich gerade an einem damals bei der Ernte, wo ich schaue, wie ist in den 50er, 60er Jahren in unterschiedlichen Feldern geerntet worden und wie sieht es heute aus mit dem großen Strukturwandel der Landwirtschaft, mit den Riesenmaschinen, was also damals noch von Hand alles gegangen ist oder zumindest zum Teil. Ja, also auf die Arbeit freue ich mich auch sehr. Mhm.
Da dürfen wir uns auf schöne neue Filme und Dokumentationen freuen. Natürlich wir ganz am Schluss, wenn alles gemacht ist von Ihnen. Und jetzt kommen wir aber auf ein Thema, was, Sie haben es im Vorgespräch gesagt, was wirklich eine Herzensangelegenheit ist, ein Herzensanliegen von Ihnen. Da geht es um Ihre jetzige Heimat, gebürtige Münchnerin, jetzt im Isartal zu Hause. Und ich sage es jetzt mal so, ich stelle den Begriff einfach so in den Raum, Erinnerungsort Badehaus. Mhm. Klingt eigentlich zuerst mal sehr idyllisch.
Ja, es ist zum Teil auch, aber zum Teil hat es auch eine ganz unidyllische Vergangenheit. Es ist im Wolfratshauser Ortsteil Waldram. Das war das frühere Föhrenwald und da ist während der Nazizeit in dem Wolfratshauser Forst eine Siedlung errichtet worden für Rüstungsarbeiter, die in den riesigen Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst gearbeitet haben. Zivile Arbeitskräfte, deutsche wie ausländische, aber auch Tausende von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die in unsere Gegend verschleppt wurden und in diesen gefährlichen Munitionsfabriken schuften mussten. Und dann kam gegen Kriegsende ein Strang des Todesmarsches der Dachauer KZ-Häftlinge bei diesem Föhrenwald vorbei und die sind dort auch befreit worden von den Amerikanern und dorthin gebracht worden. Und dann kamen Überlebende Juden, Holocaust-Überlebende dorthin. Und es wurde dann das größte und am längsten bestehende jüdische DP-Lager, Displaced Persons-Lager Europas, mit Tausenden von Holocaust-Überlebenden, die da gesammelt wurden. Und schließlich kamen katholische, kinderreiche Heimatvertriebene dorthin und der Ort wurde von Föhrnwald in Waldram umbenannt. Also eine irre Geschichte, die weitgehend vergessen, verdrängt worden ist. Und die versuchen wir in diesem Erinnerungsort Badehaus, wo wir seit 10 Jahren um diesen Ort kämpfen und ihn aufbauen und entwickeln, ja, für die Nachwelt zu erhalten. Und ja, das ist also ein Stück weit zu meiner Lebensaufgabe geworden.
Wenn man auf die Homepage geht, sieht man das Badehaus abgebildet, ein Bau, der schon, also im ersten Stock haben wir schon den Giebel, nicht so groß eigentlich.
Ja, also täuschen Sie sich nicht, kommen Sie vorbei, dann ja. Sehen Sie, wie groß dieses Ding ist. Es geht über 3 Stockwerke, hat also über 700 Quadratmeter und Ausstellungsfläche und ist jetzt ein modernes, multimediales Museum, das wir uns da erkämpft haben und betreiben das auch ehrenamtlich als Verein, leider immer noch ohne institutionelle Förderung, ein ganz großes Problem. Und vor 10 Jahren haben wir angefangen, als wir gehört haben, dass dieses Badehaus abgerissen werden sollte. Und dann haben
das
wir
ist exakt das Haus, was man auf der Homepage sieht.
Genau,
vorne dran.
Genau. Aha. Also da, das war das frühere Männerbad für die männlichen Rüstungsarbeiter. Die haben sich da also gesäubert und dann, als die Juden kamen, wurde das auch als Sanitäranlage genutzt und im Keller zusätzlich ein jüdisches Ritualbad eingerichtet, eine Mikwe. Ja, also ein ganz besonderer Ort, dieses Badehaus an sich, aber auch diese ganze Siedlung, die heute Waldram heißt und früher Föhrnwald, hat also wirklich Geschichte geschrieben. Und es ist ganz erstaunlich, dass das noch so wenig bekannt ist. Mhm. Und ja, kann Sie nur alle einladen, Freitag, Samstag, Sonntag zu uns ins Badehaus nach Waldram zu kommen. Schauen Sie sich's an. Sie werden also überrascht sein und nicht enttäuscht sein. Das ist was ganz Besonderes.
Frau Kraft, Sie haben es uns gerade schon ein bisschen erklärt, was das für ein geschichtsträchtiger Ort ist, der aber nicht wirklich im Bewusstsein ist.
Ja, tatsächlich ist das jahrzehntelang vergessen und verdrängt worden, diese doch sehr bemerkenswerte Geschichte. Und es sind Generationen von Schulkindern da groß geworden, ohne dass sie etwas davon gewusst haben. Und es ist ja nicht nur eine kleine lokalhistorische Spezialität, die dort zu sehen ist, sondern dieser Ort hat stellvertretend eine Bedeutung für unsere jüngste Zeitgeschichte und für den Umgang mit dieser Zeitgeschichte in der Nachkriegszeit. Und deswegen ist das ja also schier gar nicht verständlich gewesen, dass also da so viel verschüttet ist. Und langsam kommt aber das Bewusstsein zurück, glaube ich. Und es erfahren immer mehr Menschen davon und sind davon begeistert. Und wir sind über 540 Mitglieder schon, die hinter diesem Projekt stehen. Und das ist ein 3-Generationen-Projekt. Der Jüngste, der bei uns führend mit im Vorstand und Beirat ist, der ist 19. Aha. Und die Älteste ist 80, also schon eine Zeitzeugin. Da helfen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, um diese besondere Geschichte zu bewahren und für die nächsten Generationen zu dokumentieren. Und auch viel mit Zeitzeugeninterviews, dass wir also diese Stimmen einfach noch festhalten für die Nachwelt, damit wir doch hoffentlich aus dieser Geschichte alle miteinander unsere Lehren ziehen können.
Ein Ort, wo ganz unterschiedliche Menschen versammelt waren, zwangsläufig versammelt, Zwangsarbeiter in der Nazi-Zeit, dann Displaced Persons, diese Vertriebenen, dann jüdische Menschen. Wie gestaltet sich das jetzt konkret, was Sie im Museum anbieten? Also wir können jetzt natürlich alle auf die Homepage schon mal schauen.
Sehr gerne.
Aber was sind Ihre Aktivitäten auch, was Sie anbieten oder was Sie, wie nenne ich das, gewissermaßen Museumspädagogik, was kann ich bei Ihnen lernen?
Also wir haben zum einen unsere Dauerausstellung. Und in dieser Dauerausstellung dokumentieren wir diese vier Zeitschichten, NS-Zeit, Todesmarsch, jüdische DP-Zeit, Zeit der Heimatvertriebenen mit einem Ausblick auf die aktuelle Migration, also die wir auch im Blick haben, denn die Geschichte von Flucht und Vertreibung endet leider nicht mit der Geschichte der Heimatvertriebenen, sondern die geht ja bis in unsere heutige Zeit weiter und auch dem müssen wir uns stellen, dieser Thematik. Also das ist die Dauerausstellung mal und dann gibt es immer wieder Sonderausstellungen. Zurzeit ist die Macht der Gefühle eine unserer Sonderausstellungen im Inneren, wo es darum geht, welche Rolle haben Gefühle in den letzten 100 Jahren deutscher Geschichte gespielt. Eine sehr interessante Ausstellung. Und nächsten Samstag wird unser großes Leuchtenfeld im Außenbereich eröffnet. Eine Kunstinstallation, also es war also ganz Großartiges. Wir freuen uns riesig. Das sind 36 4 Meter hohe Leuchten, die dieses Badehaus umstellen und dann ab der Dämmerung orange-rot glühen aus Schwimmwesten von Geflüchteten, die damit über das Mittelmeer sich gerettet haben und an den Stränden aufgesammelt wurden. Also eine ganz beeindruckende Kunstinstallation, die dann ab dem kommenden Wochenende zu sehen ist. Ja, also da gibt es viel zu entdecken.
Das ist ja, denke ich, auch in meiner Einschätzung, meiner Wahrnehmung, eine der vornehmsten und vordringlichsten Aufgaben von solchen Orten. Das eine ist der Erinnerungsort, um zu zeigen, was da passiert ist, was geschehen ist in der Vergangenheit. Aber genau das, was Sie gerade sagen, das muss ja so oder sollte so vermittelt werden, dass es in der Gegenwart wirkt und ins Bewusstsein kommt. Mhm. Und man den Blick auf die Gegenwart richtet und schaut, die Situation gibt es heute unter veränderten Vorzeichen genauso.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass es also nicht nur der Blick zurück ist, sondern dass wir uns mit den Erkenntnissen, die wir aus dem Blick zurück gewonnen haben, uns der Gegenwart und der Zukunft stellen. Also das ist die vornehmste Aufgabe von Geschichtsvermittlung. Geschichte ist ja nicht la pur la, nur damit ich also irgendwie mir die Nostalgiebrille aufsetze und in der Vergangenheit da rumstöber, sondern wir wollen ja unsere Gegenwart und unsere Zukunft gestalten. Und das muss zusammengeführt werden.
Und das kann man erleben in diesem Erinnerungsort Badehaus. Sibylle Kraft ist die Vorsitzende von diesem Verein, alles ehrenamtlich. Und ja. Sie haben es ja angesprochen, es täte sozusagen eine kleine Finanzspritze von irgendwoher täte natürlich gut. Aber das Problem haben natürlich auch viele Vereine, die sich engagieren und für einen guten Zweck unterwegs sind und viel Arbeit und Freizeit reinstecken.
Also es stecken da im Moment 40.000 Ehrenamtsstunden in diesem Projekt drin und eben von vielen verschiedenen Menschen, die alle ihre Talente zusammenwerfen und für die gemeinsame Sache. Und das ist natürlich auch etwas sehr, sehr Befriedigendes, aber eben nur ehrenamtlich geht es halt auch nicht für die Zukunft.
Was ich jetzt gerade sehr mitnehme aus Ihren Ausführungen, gefällt mir sehr, Geschichtsbeschäftigung darf nicht heißen, einfach die Nostalgiebrille aufsetzen.
Ja, Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Man kann natürlich schon, also man darf auch mal nostalgisch sein. Ja? Und gerade diese Reihe damals in Unter unserem Himmel hat natürlich auch etwas Nostalgisches, aber eben nicht nur. Das ist mir immer wichtig, dass es also eine solide historische Information auch damit beinhaltet ist und eine Analyse letztendlich auch. Aber die ist leicht verpackt, die ist unterhaltsam verpackt, eben auch journalistisch verpackt, nicht schwere wissenschaftliche Kost, und aber dennoch, man beschäftigt sich mit der Geschichte und sie darf auch mal mit einem Augenzwinkern, mit einem ironischen passieren und eben auch mal mit ein bisschen nostalgischem Gefühl.
Damals durch die Nacht, 19.15 Uhr, ab morgen auch schon in der Mediathek. Unsere Sendung hier, den Ratsch, gibt es heute ab Nachmittag als Podcast auf unserer Homepage. Frau Kraft, Sie haben für diesen Film, ein reiner Schwarz-Weiß-Film, viel, viel, viel in unserem Archiv, in unserem Fernseharchiv gestöbert und sozusagen eine schöne Neukomposition gemacht aus diesem teilweise doch sehr nostalgischen Material auch. Oder man wird nostalgisch, wenn man so schaut. Gibt es da was, was Sie jetzt... Sie sind ja versierte Archivarbeiterin. Gibt es da was, was Sie überrascht hat oder erstaunt hat?
Oh Gott, ganz viel. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also zum Beispiel das Fräulein vom Amt, das es damals noch gegeben hat, die internationale Gespräche mit der Hand noch vermittelt hat. Die Telefonauskunft, die in riesigen Wälzern nachgeschlagen hat und alles noch nicht digitalisiert war. Der Döner, der noch Grillfleisch vom Sultanat geheißen hat. Also ganz verrückte Sachen bis hin zu Dingen, die ganz schrecklichen Autounfällen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in einer Zeit, in der es noch keinen Airbag gegeben hat, keinen Sicherheitsgurt, in der die Promillegrenze noch bei 1,5 war. und die Autos ja ganz anders gebaut waren. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit unseren ja fast schon gepanzerten SUVs. Also wie hauchdünn diese zwar nostalgisch wunderschön anzusehenden Autos waren, aber sicherheitsmäßig, also ein Wahnsinn. Und was für schwere Unfälle da auch passiert sind. Ja, also das sind so ganz unterschiedliche Aspekte, bis hin zur Kriegerwitwe, die also ihr mageres Salär da aufbessern muss mit Nachtarbeit und Trambahnen schruppen muss. Man sieht auch noch Kriegsversehrte im Straßenbild. Also ja, ganz unterschiedliche Dinge, die es heute in dieser Form Gott sei Dank oder teilweise auch schade drum nicht gibt.
Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen Laune. Wir sind am Ende unserer Sendung gleich und wir hören jetzt kurz rein in das Ende des Films. Das klingt nämlich so.
Im Haus der Kunst singt und spielt in der Bar ein Entertainer. Hier können die Upper Ten dann zeigen, was sie in der Tanzstunde von Peps Valenzi alles gelernt haben. Kurz vor eins kommt bald die Damenwahl zur letzten Runde.
Wir wünschen Ihnen nun eine recht angenehme Nachtruhe. Wenn Sie Ihre Uhr noch einmal vergleichen wollen, es ist jetzt 1 Uhr. 1 Uhr ist es. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht.
Wenn Sie die Uhren vergleichen wollen. Also das kann ich jetzt auch sagen. 11.53 Uhr. Und damit bleibt mir ein großes Vergelt's Gott zu sagen. Sibylle Kraft, Autorin dieses Films, damals durch die Nacht. Ja, danke für diesen Ratsch in den letzten 2 Stunden.
Und herzlichen Dank für diese Einladung. Es war ein sehr vergnüglicher Ratsch für mich. Dankeschön.
Danke auch. Und das letzte Wort kriegt nochmal die Ilse Neubauer mit dem wirklichen Filmende. Ich bin der Johannes Hitzelberger und wünsche einen schönen Tag. Für Gott mein Hand.
'66 wird in München die letzte Gaslaterne gelöscht. Der Stangerlmo kann seither ausschlafen.